Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 2, Thomas Küster, zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, die elementare Rolle der Alphabetisierung und Grundbildung.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau von Rekowski. Ich möchte mich nochmals für die Einladung und Vorstellung bei Ihnen bedanken und ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen, damit ein Teil der Fortbildungs- und Samstagsuniversität hier in Freiburg sein zu dürfen. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber wer nicht genug von mir bekommen kann, ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf den 6.12. hier in Freiburg an der Volkshochschule, dass wir von 14 bis 17 Uhr dort sind und ich dort als Moderator den Fachtag nochmal begleiten darf. Für mich ist es eine sehr große Ehre, Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen und ich möchte Ihnen auch erklären, warum. Als Redner und Referent, wenn Sie aus der Mitte von Deutschland kommen, die Frage, wo Natzungen liegt, war ja eben schon da. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein Geodreieck, Sie legen zwischen Kassel und Paderborn an, in der Mitte ist Natzungen, also im Zentrum Deutschlands, aber sehr weit draußen. Und wenn Sie von dort an Universitäten und Hochschulen geladen werden oder Bildungseinrichtungen jeglicher Art, Sie sind aufs Auto angewiesen. Und das Problem ist, mit den Meldungen diverser Radiostationen in dem Programm kommen Sie heute nicht ganz klar. Und da war ich auf der Suche nach einer Alternative und bin auf einen Podcast gestoßen. Und dort wurden immer wissenschaftliche Themen in 1,5 Stunden gut aufbereitet und dargestellt. Und das habe ich dann manchmal bedauert, dass ich dann vor Ende des Podcasts am Ziel ankam. Und man wunderte sich vor Ort immer, warum sitzt dieser stabile Mensch noch 5 Minuten im Auto, sieht sehr zufrieden aus und steigt nicht aus. Der Podcast war noch nicht fertig. Und wie gesagt, ich habe viel gelernt, Standpunkte und Ansichten verstanden und vieles mit dem Alltag mitnehmen können. Und dafür einmal meinen Respekt und vielen Dank für diese Reihe. Und da ich mich als Fan dazu entwickelt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich auch mal Teil des Ganzen werde. Und danke für die Einladung und ich hoffe, die Technik läuft. An dieser Stelle möchte ich auch bekannt werden, suchen Sie einen Sprecher für 3 Fragezeichen, würde ich auch machen. Bevor ich etwas abschweife zum heutigen Thema, die elementare Rolle der Alphabetisierung und Grundbildung, damit Sie wissen, wer Sie heute durch den Tag führt, möchte ich mich bei Ihnen noch mal kurz vorstellen, denn Sie sollen wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Es wurde eben schon mal angesprochen, heute bin ich noch 45, morgen ein Jahr älter. Und Sie müssen wissen, seit meiner Schulzeit, das war sehr schwer bei meinen Eltern durchzusetzen, heute ist Fridays for Future in aller Munde. Ich habe damals lange gebraucht, meinen Geburtstag immer blau machen zu dürfen. Und das habe ich dann 40 Jahre durchgezogen, damit breche ich heute. Und ich bin Sprachwissenschaftler, Sie hatten das angesprochen, Master für Alphabetisierung und Grundbildungswissenschaften. Und neben dem, dass ich hier bin, bin ich Inhaber und Geschäftsführer der Alten Schule. Und unsere Bildungsangebote reichen von der Förderung von Kindern mit LRS über Erwachsenenkurse für Muttersprachler, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache bis hin zur Fortbildung von Ehrenamtlern und Pädagogen. Daneben konzipieren wir noch einige Projekte in dem Bereich. Ich werde vielleicht das ein oder andere Mal darauf zurückkommen. Sie wissen nun, wer mit Ihnen spricht und Sie kennen die Pädagogen. Ein Seminar ohne Vorstellungsrunde ist kein Seminar. Das wäre jetzt Ihr Teil, sich vorzustellen. Aber Sie haben Glück, es ist nur ein Vortrag. Und der Kern des heutigen Tages ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung und die elementare Rolle der Alphabetisierung und Grundbildung. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich mit Ihnen einige Begriffe klären und definieren. Und ich möchte damit beginnen, Sie werden eventuell von der LEO-Studie gehört haben, die die Diskussion über Bildung und den Analphabetismus in Deutschland wieder aufbrachte und kürzlich in einer aktualisierten Version nochmal veröffentlicht wurde. In solchen Studien werden auch immer Begriffe geprägt. In der ersten Version war es zum Beispiel der funktionale Analphabet. Das sind Menschen, die trotz Schulbesuch nicht in der Lage sind, lesen und schreiben zu können, wie es die Gesellschaft von ihnen verlangt. In der aktuellen Version wird immer von geringfügig Literalisierten gesprochen. Diesen neuen Begriff, der ist für mich zu einschränkend. Und daher verwende ich diesen kaum. Bildung und Teilhabe ist weit mehr als nur die Literalisierung. Die erste Leo Level 1 Studie sprach noch von 7,5 Millionen Analphabeten im Alter zwischen 18 und 63, die nicht gut genug lesen oder schreiben können, um sie alphabetisiert nennen zu können. Durch die neue Messung sind es durch verschiedene Faktoren wie den demografischen Wandel in der befragten Zielgruppe nur noch 6,3 Millionen Menschen. Dies sind aber immer noch 12%. Hier in Freiburg wären es demnach bei 230.000 Einwohnern 27.600 Menschen, die in diese Zielgruppe fallen. Oder heute Morgen hier im Raum 48. Im Folgenden beziehe ich mich auf die Angaben des Bundesministeriums. Was bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung? Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn Menschen weltweit gegenwärtig und in Zukunft würdig leben und ihre Bedürfnisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer Grenzen entfalten können. Eine solche gesellschaftliche Transformation erfordert starke Institutionen, partizipative Entscheidungen und Konfliktlösung, Wissen, Technologie sowie neue Verhaltensmuster. BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, befähigt Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln. Dabei stehen verschiedene Fragen im Vordergrund. Etwa wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generation in meiner Kommune oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? Oder was können wir gegen Armut tun? BNE ermöglicht es allen Menschen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Von einem Prinzip der Forstwirtschaft hat sich Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für die Weltgemeinschaft des 21. Jahrhunderts entwickelt. Der Kerngedanke, auf lange Sicht dürfen wir nicht auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde oder zukünftiger Generationen leben. Schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann. So viel Holz, wie nachwachsen kann. So formulierte Hans Karl von Carlowitz 1713 als erster das Prinzip der Nachhaltigkeit in seinem Buch über die Ökonomie der Waldkultur. Seit dieser ersten Definition hat sich der Begriff der Nachhaltigkeit weiterentwickelt und geht längst über einen reinen Umweltbegriff hinaus. Er basiert auf der Erkenntnis, dass Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen. Es wird langfristig keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ohne eine intakte Umwelt geben. Ebenso wenig wird es gelingen, die Umwelt effektiv zu schützen, wenn Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen müssen. Die Lebensweise in vielen Ländern des globalen Nordens ist durch hohen Konsum, Ressourcennutzung, Energieverbrauch, Verkehrsaufkommen und Abfallmengen geprägt. Was davon ist vermeidbar, ohne die Entwicklung eines Landes stark einzuschränken? Wo liegt die Grenze? Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung zielt darauf, dass Menschen und Staaten sich weiterentwickeln und Wachstum erzielen können, allerdings nicht grenzenlos und ohne dabei anderen Menschen und Staaten die Lebensgrundlage zu entziehen. Weder jetzt noch in nachfolgenden Generationen. Ziel ist eine chancengerechte Entwicklung, die ein Leben in Frieden und dauerhaft tragfähigen Ökosystemen ermöglichen. Mit der Vision, eine friedliche und nachhaltige Gesellschaft zu gestalten, haben die Vereinten Nationen im Herbst 2015 die globale Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet. 17 Ziele bilden dabei den Kern der Agenda und fassen zusammen, in welchen Bereichen nachhaltige Entwicklung gestärkt und verankert werden muss. Dazu gehören etwa nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion oder Geschlechtergerechtigkeit. Qualitativ hochwertige Bildung ist eine wichtige Grundbedingung für das Erreichen dieser Ziele. BNE bildet den Wertekern von Bildungszielen. Darin wird gefordert, bis 2030 ist sicherzustellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung. BNE ist damit zugleich ein wichtiger Treiber für die gesamte Agenda 2030. Das unterstreicht auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die die Förderung und Weiterentwicklung von BNE auf nationaler und internationaler Ebene einfordert. Das Ziel von guter Bildung. Aber warum eigentlich Bildung? Könnten nicht strengere Gesetze die Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung viel besser durchsetzen? Und besteht nicht die Gefahr, Bildung für ein bestimmtes Thema zu instrumentalisieren? Das führt zu der Frage, was ist Ziel guter Bildung? Jenseits von konkreten Inhalten sollen die Menschen die Kompetenz vermitteln, ihr eigenes Umfeld selbst gestalten. Gute Bildung geht deshalb über reines Faktenwissen hinaus und ermöglicht es jeder und jedem, Fähigkeiten zu entwickeln, wie etwa vorausschauendes Denken, interdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln, Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Das Konzept beschreibt also eine ganzheitliche und transformative Bildung, die sowohl Lerninhalte und Ergebnisse als auch Pädagogik und die Lebensumgebung berücksichtigt. Lehren und Lernen soll dabei auf interaktive Weise gestaltet werden und forschendes, aktionsorientiertes und transformatives Lernen zu ermöglichen. BNE dient entsprechend nicht nur dazu, Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz und Biodiversität zu thematisieren. Partizipative Methoden fördern etwa kritisches Denken, Teamfähigkeit und weitere Fähigkeiten. BNE unterstützt Lernende dabei, einen internationalen Blick zu entwickeln, der es ihnen ermöglicht, sich als Weltbürger zu verhalten. Das beginnt bereits bei alltäglichen Entscheidungen. Ein Beispiel: Tourismus und Nachhaltigkeit. Ist es vertretbar, Fernreisen zu unternehmen, obwohl durch den Flugverkehr die Umwelt belastet wird? Stehen demgegenüber die Entwicklungsmöglichkeiten von beispielsweise Schwellenländern, für die Tourismus eine wichtige Einnahmequelle ist? Zahlreiche Initiativen greifen Fragen nachhaltiger Entwicklung in ihrer Arbeit auf und ermöglicht es allen Teilnehmenden, innovative und eigenständige Lösungen zu finden. Lehrmaterialien zu Themen wie Klimawandel, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion sowie zum Thema Geschlechtergleichstellung unterstützen Lehrende und Lernende bei der Auseinandersetzung mit einzelnen Themen. Porträts ausgesuchter Akteure veranschaulichen beispielhaft, wie BNE in der Praxis umgesetzt werden kann. Warum ist Bildung für nachhaltige Entwicklung in der frühkindlichen Bildung so wichtig? Kinder wollen die Welt erforschen und sie begreifen, ihren Platz in einer Gruppe finden und mitbestimmen. Sie lernen Regeln des Miteinanders und Werte des Umgangs. Die körperlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungen eines Kindes sind in der frühen Kindheit besonders rasant. Das Potenzial von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in diesem Bildungsbereich besonders groß. Das Kind lernt Grundwerte und Fähigkeiten und es erlebt, dass es gestalten kann und sein Handeln Auswirkungen auf andere Menschen und seine Umgebung hat. Dieses Bewusstsein ist die Basis von Bildung für nachhaltige Entwicklung, die darauf abzielt, Menschen zu verantwortlichem Denken und Handeln zu befähigen. Dazu sind Schlüsselfähigkeiten wie Kooperation, Partizipation und Selbstorganisation nötig, die als wesentliche Elemente einer modernen Kinderpädagogik angesehen werden. Die großen ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit, wie beispielsweise der Klimawandel, sind jedoch nicht von Kindern verschuldet. Werden sie mit diesem Problem nicht überfrachtet? Kinder werden in dieser Welt groß und müssen mit den Folgen der Fehler vergangener Generationen umgehen. Heutige Kinder wachsen zu einer entscheidenden Generation heran bei der Frage, ob der Umschwung noch gelingt. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, zu entdecken, welche großen Chancen für sie in einer sich immer dynamischer entwickelnden und in kultureller Hinsicht immer vielfältig werdender Welt liegen und welche Möglichkeiten der Mitgestaltung sich ihnen bieten. Durch ihre Fragen, Ideen und neue Perspektiven bringen sie wiederum eine Transformation voran und motivieren zum Umdenken. Wie kann Bildung für nachhaltige Entwicklung in der frühkindheitlichen Bildung angewandt werden? Auch schon in früher Kindheit ist die altersgemäße Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Themen möglich. Beispielsweise kann naturwissenschaftliche Bildung praxisnah vermittelt werden und kommt dem Entdeckergeist der meisten Kinder entgegen. Projektarbeit fördert Selbstorganisation, Gemeinschaftssinn, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse und ist dem kindlichen Lernen in besonderer Weise angemessen. Dies stärkt zugleich die kommunikative Kompetenz. Inklusive Bildung bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben, unabhängig von besonderen Lernerbedürfnissen, Geschlecht, sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen. Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert Inklusion in der frühkindheitlichen Bildung durch ihre Prinzipien, Partizipation, Situation und Handlungsorientierung. Sie eignet sich besonders gut dazu, zu erleben, wie gemeinsam in heterogenen Gruppen Aufgaben konstruktiv gelöst werden können. Durch den globalen Horizont hat Bildung für nachhaltige Entwicklung zudem einen engen Bezug zu den Themen Migration und Diversität. Insbesondere die gemischten Gruppen wie denen der frühkindheitlichen Bildung besteht die Chance, Vielfältigkeit der Menschen und Perspektiven als Normalität und Bereicherung kennenzulernen. Warum ist Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule so wichtig? Schulische Bildung zielt darauf ab, junge Menschen zu befähigen, die Zukunft zu gestalten, sowohl für ihre eigene Person als auch für sie als Mitglied der zukünftigen Verantwortung tragender Generation. Das heißt, die Schule steht heute vor der Aufgabe, nachhaltige Entwicklung als Themenstellung der Zukunft im Unterricht angebunden an das fachliche Lernen zu verankern. Je früher Kinder an Themen und Probleme nachhaltiger Entwicklung herangeführt werden, desto selbstverständlicher wird ihr später kritischer und engagierter Umgang mit der großen politischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit. An dieser Stelle hätte ich ein kleines Beispiel aus dem privaten Bereich. Wenn Sie als Frau, das werden Sie kennen, zu Hause sind und Ihr Mann hat gekocht und Sie sind mit dem Ergebnis wirklich zufrieden und verkünden das auch noch und das ankert bei Ihrem Mann sich als Lob fest, der käme doch niemals auf die Idee, die Küche aufzuräumen. Sie sind ja zufrieden mit dem Ergebnis, was er bringt. Und wenn er nicht sieht, was noch als Leistung gebracht wird, dann sieht er auch keinen Sinn, das noch zu erledigen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, nicht nur entsprechende Erkenntnisse zu lernen. Schülerinnen und Schüler sollen Gestaltungskompetenz erwerben. Das heißt, sie sollten in die Lage versetzt werden, nachhaltig und nicht nachhaltige Lösungen voneinander zu unterscheiden, Interessen abzuwägen, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. Erst wenn wir Männer verstanden haben, dass so eine Küche nicht schön aussieht und wir haben die Perspektive gewechselt, dann werden wir uns auch bemühen, dass die vielleicht nachher wieder so aussieht. Kurz gesagt, sie sollten in ihren Urteils- und Handlungsfähigkeiten gestärkt werden. Vom Projekt zur Struktur. Dieses Ziel des Weltaktionsprogramms kann nur erreicht werden, wenn Schulen als maßgebliche Institution für formale Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihren Unterrichts- und Schulentwicklung aufnehmen. Wie kann Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule angewendet werden? BNE ist deutlich mehr als ein weiter einzugliederndes Einzelthema. Es ist ein übergreifender Ansatz, der sich auch auf Lehr- und Lernmethoden auswirkt. Differenziertes Lernen, systematische Herangehensweise und verbindende Ansätze, all dies sind Merkmale von Lernprozessen, die der Entwicklung und die Gestaltungskompetenz fördern. Wird darüber hinaus auch die Schule als Handlungsraum einbezogen, beschreibt der sogenannte Whole Institution Approach ein Konzept, der sie als gesamte Institution in der Bildungs- und Erziehungsaktivität einbindet. Schulen haben die Möglichkeit, Bildung und nachhaltige Entwicklung auf weiteren Ebenen umzusetzen. Die Verantwortung und Verankerung im Schulprofil ist ebenfalls denkbar. Es gibt bereits Umweltschulen, Agenda 21-Schulen und Zukunftsschulen. Damit wird BNE zu einem Aspekt der Schul- und Qualitätsentwicklung. Darüber hinaus können Nachhaltigkeitsaspekte bei der Führung von Betrieb und Mitarbeitenden, bei Ressourcen- und Energieverbrauch, bei der Entsorgung von Abfällen oder sogar bei der Schulverpflegung berücksichtigt werden. Eine noch stärkere Öffnung der Schulen in das sie umgebende Umfeld, in das Quartier, befördert das Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch Kooperation mit lokalen außerschulischen Institutionen und Netzwerken, die einen Bezug zur Nachhaltigkeit besitzen, gelingt dieser Brückenschlag in den außerschulischen Raum. Gleichzeitig ermöglicht eine solche Kooperation neue Lernchancen und befruchtet das fachliche Lernen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Inklusion, Migration und Demokratie lernen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Teilhabe sind unabdingbare Voraussetzungen für die nachhaltige Entwicklung. Angesichts der Herausforderungen durch Migration und Flucht und der Erstarkung von demokratiefeindlichen Positionen und Populismus ist es erforderlich, BNE und politische Bildung bzw. Demokratielernen noch deutlicher in Zusammenhang zu setzen. Aufgabe der Schule ist es, sich dieser wichtigen, übergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgabe verstärkt zu widmen. BNE ist gesellschaftspolitisch relevant. Beispielsweise für Inklusion und Migration. Kulturkonflikte treten in verschiedenen Gesellschaftsbereichen auf, so auch im Kontext der Schule. Die Bereitschaft zum Dialog ist eine wichtige Voraussetzung, um den Mehrwert kultureller Diversität erfahren zu können. In Schulen bieten sich insbesondere die Gelegenheit, etwa durch Gruppenarbeit im Besonderen und den Klassenverband im Allgemeinen, soziale Kompetenzen zu erlernen. Die Herausforderung im Bildungsbereich Schule. Nach wie vor ist es eine zentrale Herausforderung, Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Aus- und Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften zu integrieren. Daneben bietet sich die Möglichkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung fachlich verankert als Leitprinzip in Bildungslehr- bzw. Rahmenlehrplänen der Länder aufzunehmen. Hierbei sollen Kinder animiert werden, zum Beispiel über Projekte Bildungshunger und Wissensdurst zu entwickeln. Beides sind keine Dickmacher. Sie sehen, früher war das mal anders. Wann ist jemand alphabetisiert in der Gesellschaft? Die elementare Rolle der Alphabetisierung. Laut einer Definition der UNESCO ist dann jemand alphabetisiert, wenn er gut literalisiert ist, dass er seinen Lebensunterhalt mit seinen Fähigkeiten bestreiten kann. Das ist eine sehr schwammige und uneindeutige Formulierung. Die Standards in verschiedenen Ländern haben verschiedene Ansprüche an den einzelnen Arbeiter im identischen Arbeitsbereich. In Südamerika ist man nach dieser Aussage schon alphabetisiert, wenn man böse gesagt Kaffeesäcke anhand des Firmenlogos für den Abnehmer zusortieren kann. In Deutschland als Reinigungsfachkraft muss man seine Arbeit hingegen protokollieren und dazu diverse Formulare ausfüllen können und das auf dem B1-Niveau des europäischen Referenzrahmens. Das bedeutet, dass Grundbildung ein elementarer Teil der Teilhabe an unserer Arbeitswelt ist. Ist die Grundbildung für die auszuführenden Tätigkeiten zu gering, ist die Chance auf einen Beruf und nach den hiesigen Maßstäben sehr gering, die Teilhabe an der Gesellschaft wird deutlich erschwert. Wie kommt es in Deutschland zu einer solchen Quote von Leuten, die nicht richtig lesen und schreiben können? Es gibt viele Gründe, die dazu führen können, dass jemand nicht lesen und schreiben kann. Das Hauptproblem scheint aber, dass mit einem großen standardisierten Angebot von Lehr- und Lernmethoden ein individueller Bedarf der einzelnen Person nicht abgedeckt werden kann. Dafür eine Versinnbildlichung. Ich stehe am Buffet, welches reichlich Auswahl bietet. Aber meine Glutenunverträglichkeit und meine Laktoseintoleranz lassen eine zufriedenstellende Sättigung einfach nicht zu. Ich weiß, Sie denken, ich habe keines dieser Probleme, aber wenn Sie nicht zugreifen können, nützt Ihnen die beste Auswahl nichts. Wie bekomme ich einen Schulabschluss, ohne lesen und schreiben zu können? Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrer für Geschichte und Sie haben 17 Stunden Unterricht im Halbjahr. Jetzt sagt Ihr Direktor zu Ihnen, für die 33 Kinder brauchen wir 2 Tests pro Halbjahr. Dann überlegen Sie und sagen, okay, 2 Tests, 17 Stunden, ich brauche 2 Stunden für die Vorbereitung, ich brauche 2 Stunden für die Durchführung des Tests und ich brauche 2 Stunden für die Rückgabe und die Besprechung des Tests. Macht noch einen Rest von 11 Stunden bei 33 Kindern. So eine Schulstunde ist 45 Minuten lang. Das heißt, Sie haben brutto 15 Minuten für jeden Schüler. Machen Sie das so und kümmern sich 15 Minuten um den Schüler, haben Sie keine Zeit mehr für neuen Unterricht. Die Lösung, die Sie haben, die bekommt auch jeder pfiffige Schüler mit, der aufpasst. Die Schüler melden sich in den ersten Stunden des Halbjahres und bekommen mündlich schon mal eine 2. In einem Fach wie Geschichte ist Prosa und Grammatik jetzt nicht so ausschlaggebend, Ein Wort Antworten und Jahreszahl dahinter sind auch viel schneller zu korrigieren. Wenn Sie eine 4 und 5 als Ergebnis schreiben, ist das hinnehmbar. Mündlich 2 macht in der Summe 11, ist ein Schnitt von 3,6. Ansonsten hat der Schüler keine Störung verursacht, ist nicht aufgefallen, war kein Zappelphilipp. Also im Zweifel bekommt er die 3. Und glauben Sie mir, das ist gängige Praxis in Schulen. Wie wird zum Lernen animiert? Werbung und Wertschätzung in der Bildung. Mit einem Mangel werben, das ist die Vorgehensweise vieler Bildungsstätten. Sie können nicht lesen und schreiben, kommen Sie zu uns. Solche oder ähnliche Slogans schrecken ab. Zu uns nach Natzungen kommen Leute, die 30, 40 Kilometer einfachen Weg für den Unterrichtsbesuch auf sich nehmen. Und warum machen die das? Warum gehen die nicht zur Volkshochschule um die Ecke? Weil sie Angst haben, erkannt zu werden. Da sieht der Nachbar das Auto von Karl-Heinz vor der VHS stehen und zu Hause wird das Programmheft genommen. Dann wird nachgelesen, Karl-Heinz, Zumba macht er nicht. Makramee-Klöppeln ist er auch nicht der Typ zu. Aber heute Abend läuft besser Lesen und Schreiben. Das macht Karl-Heinz bestimmt. Damit sowas nicht passiert, werden Angebote aus den Nachbarstädten wahrgenommen von neuen Lernern und Lesern. Da, wo man als Lerner anonym ist und nicht auffallen kann. In unserer Bildungsstätte ist es den Anwohnern egal, welche Autos dort stehen. Diese können von Studenten, Eltern, Lernern, Lehrern, Dozenten oder Teilnehmern von Lese- und Schreibkursen sein. Man wird nicht erkannt. Und unsere Kurse heißen anders. Mein Berichtsheft und ich. Am Titel erkennt jeder, worum es geht. Es ist ein Auszubildender, der Probleme hat, sein Berichtsheft ordentlich voll zu bekommen. Aber es wird keine Schwäche genannt. Besser sprechen mit den Vorgesetzten. Formulare besser verstehen. Es gäbe so viele Titel. Aber wichtiger ist noch, die Titel anzupassen und zu aktualisieren. Titel, die auf der Straße vor 15 Jahren hip waren, lassen den Teilnehmer gleich merken, dass das zu erwartende Kursangebot vielleicht etwas angestaubt ist oder schon im Programmheft als Dauerschleife läuft. Hammer, unser neues Angebot. Das ist schon seit 15 Jahren out in vielen Werbebotschaften. Bei vielen Volkshochschulen liest man das noch. Hier sehen Sie, auch die Sprache hat einen fortwährenden Wandel, den sie sich unterzieht. Man möchte sich als junger Mensch und neuer Teil der Gesellschaft behaupten. Daher ja ganz oft markante Wortbeiträge der jeweiligen Generation. Ich komme aus der Generation, in der meine Eltern vor Scham davor gestorben sind, weil alles geil war. Und wenn eben nicht geil, dann war es cool. Das war zu der Zeit, als man als Mod oder Punk Springerstiefel getragen hat und Doc Martens aus der linken Szene getragen wurde und man dadurch nicht mit Thüringen in Verbindung gebracht wurde. Sie sehen, neben der Sprache ändern sich auch Symbole. Aber lassen Sie uns im Hier und Jetzt bleiben. Wir müssen die Menschen wertschätzend ermuntern. Man muss den Fokus der Botschaft auf einen viel wichtigeren Punkt legen, als auf die aktuellste Straßenjugendsprache. Mit Schwächen zu werben, das macht kein Unternehmen, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Als Airbags aufkamen, warb niemand mit der Unfähigkeit des Fahrzeuglenkers und damit, dass diese deshalb notwendig seien. Das Argument war doch meistens, wenn Sie in einen Unfall verwickelt werden, dann haben Sie das Sicherheitsplus. Man hat doch nicht daran gezweifelt, dass Sie Auto fahren können. Wenn ein Sportstudio sich um meinen Beitrag bemühen möchte, dann wird mir doch nicht offenbart, was ich schon weiß. Küster, du bist zu dick. Komm zu uns. Stimmt, und ich gehe auch ins Sportstudio, aber wo ist die Botschaft? Was meinen Sie, wie hoch die Motivation und Wiedersehensfreude für mich ist, für die ungeschminkte Wahrheit monatlich auch noch zahlen zu dürfen. Wenn ich für etwas bezahle, dann noch aufgrund eines positiven Argumentes. Man zeigt Erfolge. Man zeigt Aussichten. Mit unserem Produkt wird deine Zukunft so gut aussehen können. Mit unserem Produkt wirst du Erfolg haben. Nun weiß ich, dass ich aussehe wie George Clooney der Bildungslandschaft. Trotzdem spricht mich die Werbeikone auf dem Plakat des Sportstudios mit dem Handtuch über den Schultern an. Und die Tatsache, dass es sein kann, dass mich nach erfolgtem Training die Dame vom Plakat anspricht, wäre doch ein Motivator, dorthin zu gehen. Also muss ich als Anbieter von Grundbildungsangebot wissen, welche Ziele meine zukünftigen Teilnehmer verfolgen und ob und wie diese erreichbar sind oder zumindest ein Teil davon. Diese Ziele von Teilnehmern sind vorgegeben. Ich weiß nicht, was das Mikro hat. Probieren wir dieses. Diese Ziele sind vom Teilnehmer vorgegeben, was Pädagogen oft vergessen. Die Ziele der Teilnehmer in Grundbildungsangeboten sind nicht dieselben wie die der Pädagogen. Als Pädagogen sind sie in einer solchen Maßnahme Moderator. Sie können Ansichten erweitern und Angebote machen. Was der Teilnehmer annimmt, muss nicht immer die gleiche Wahl sein, weil er einfach einen anderen Geschmack hat. Auch wieder ein praktisches Beispiel aus meinem Alltag. Gebe ich meinem Sohn morgens immer nur Weißbrot und Toastbrot zum Frühstück, so wird es zur Gewohnheit und niemand sieht einen Grund, das Angebot zu ändern oder zu erweitern. Für mich ist es weniger Aufwand beim Einkaufen. Mein Sohn lebt im Autopilotmodus. Er käme gar nicht auf die Idee, nach Pumpernickel oder Paderborner Brot zu fragen. Ganz einfach, weil es ihm nicht bekannt ist. Erst wenn man Variation zulässt in der Methodik und beim Frühstück, kann der Teilnehmer seinen individuellen Favoriten bestimmen und für sich gestalten und beginnen zu variieren. Wenn man nach dem Ausprobieren zu gewohnten Mustern zurückkehrt, so sind einem wenigstens Alternativen bekannt, auf die man zu gegebener Zeit wieder zurückkommen kann. Mit der ausgewählten Methode bildet man nun die Grundlage bzw. das Werkzeug, sein individuelles und eigenes Ziel zu erreichen. Damit Ziele schon nach kurzer Zeit sichtbar werden, gehen wir wie folgt vor. Wir stärken die Stärken, die jeder Teilnehmer mitbringt. So werden erste Erfolge sichtbar. Wie bei einem Trainingsplan. Dann kann man neue Ziele vereinbaren, erreichbare Ziele. Eines muss wie eben angesprochen aber wirklich klar sein. Die Teilnehmer haben meist andere Ziele als der Trainer. Meine Werbeikone aus dem Sportstudio ist nach 3 Stunden Cardiotraining gerade mal warm gelaufen. Da sind meine Ziele schon mehrfach erreicht. Meine Ziele als Teilnehmer sind aber nicht ihre Ziele und auch nicht umgekehrt. Meinen Teilnehmern reicht es manchmal schon, zu klassischen Familienfeiern ein Gedicht gelernt zu haben, den Einkaufszettel zu schreiben oder Ähnliches machen. Alles Weitere ist für sie oftmals ein nice to have. Wie kann jetzt ein konkretes Angebot aussehen? Ein ausgelaufenes Projekt der alten Schule Natzung wurde vom Bundesministerium für landwirtschaftliche Entwicklung getragen. Im Projekt Vespa ging es darum, mit Jugendlichen eine Vespa zu restaurieren. Voraussetzung für die Teilnahme war ein möglichst schlechtes Schulzeugnis. Denn es sollten nicht nur die guten Schüler belohnt werden. Jedes Erscheinen zum Unterricht bedeutete ein personalisiertes Los für die Teilnehmer in die Lostrommel. Neben dem Arbeiten am Motor und am Lackkleid wurden auch Berichte verfasst und geschrieben. Am Ende wurde die Vespa verlost unter den Teilnehmern. Nun kann man vieles planen, einiges kommt aber aus der Gruppendynamik der Teilnehmer, wie man es nicht besser hätte vorbereiten können. Eine Frage an Sie, weil Sie sind jetzt, glaube ich, auch nicht so die Zielgruppe für Oldtimer-Restaurierung und Lackierung. Wie bereiten Sie eine zerlegte Vespa auf das Lackieren vor? Beziehungsweise, wie entfernen Sie Rost? Jemand eine Idee? Ein ganz spontaner Beitrag hier vorne. Schleifen. Sehen Sie Erfahrungswerte, die Sie mitbringen? Das machen unsere Teilnehmer auch. Als diese Frage gestellt wurde, fingen die Teilnehmer an, ohne nachzudenken, wie besessen, diesen Motorroller abzuschleifen. Sehr akribisch, bis aufs blanke Metall. Einer der Asylbewerber wollte eine andere Methode einbringen. Die alten rissigen Reifen abziehen, diese anzünden und den Lack der Vespa darüber abbrennen. Anderswo eine gangbare Methode, aber es konnte ihm plausibel nahegelegt werden, dass die Nachbarn das nicht so gut fänden. Ein weiterer Lerner nahm nach einer Weile das Teppichmesser aus dem Werkzeugkoffer, entfernte die Klinge und zog damit in einer enormen Geschwindigkeit den Lack einfach von dem Blechteil nahezu rückstandslos ohne Beschädigung der Oberfläche. Sehr zum Entstaunen der anderen. Er sagte dann, er habe sich gefragt, warum sie alle das Papier nehmen und über den Lack reiben, und er habe sich nicht getraut zu sagen, wie er das macht, weil es alle so anders machten. Die Gruppe musste zugeben, die Methode war für sie neu und viel effektiver als das Gelernte. Dieses Ergebnis war auch oftmals Spiegel und Thema in dem Projekt. Falls Sie noch mehr über dieses Projekt wissen möchten, geben Sie einfach in YouTube Nachhilfe mit dem Schraubenzieher ein. Was macht die alte Schule Natzung noch, um zum Beispiel auf die Thematik aufmerksam zu machen? Ich möchte Sie fragen, ein Projekt zu entwickeln, in dem alle Faktoren enthalten sind, über die wir heute Morgen gesprochen haben. Ist das überhaupt machbar? Es muss ein Projekt sein, welches viele Bereiche miteinander verknüpft. Es muss das Interesse der Gesellschaft haben. Sonst bezahlt leider meistens der Bund nicht. Es muss die Interessen der Arbeitgeber vertreten, vor allem aber die Interessen der Teilnehmer. Es muss nachhaltig sein. Es muss einen Mehrwert haben, für den sich eine Teilnahme, wie bei Ihnen heute Morgen um 11:15 Uhr, lohnt, aus der Sicht der Beteiligten hier zu erscheinen. Das Projekt muss wertschätzend mit den Teilnehmern umgehen, wie wir gehört haben. Und es muss die Zielgruppe auch noch positiv ansprechen. Es muss im Titel vermitteln, dass man nach der Teilnahme mehr kann als vorher. Man gewinnt an Autonomie. Es ist auf die Stärken und Interessen der Teilnehmer abgestimmt, nicht unbedingt auf den Anbieter. Nach der alten Metapher, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Was sind Ihre Werte im Leben? Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und überlegen Sie mal, was Ihre Werte sind, für die es sich lohnt, sich weiterzubilden. Was haben die Beatles überhaupt mit der Alphabetisierung zu schaffen? Musik und die Sprache darin ist immer ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft. Da das Album Abbey Road nun gerade 50 Jahre alt geworden ist, habe ich einfach mal reingehört und versucht zu ergründen, was die Wünsche der vier Liverpooler Musiker damals waren. In Baby, You Can Drive My Car geht es um die Wünsche und Träume eines durchschnittlichen jungen Paares. Sie möchte ein Star werden und am liebsten einen Chauffeur haben. Wenn sie dieses Ziel erreicht hat, würde sie eventuell eine Verbindung mit dem potenziellen Fahrer eingehen. Und sie möchte nicht für Peanuts arbeiten. Ein Begriff der Jugendsprache, der in der Politik der 90er nochmal aufkam und für Aufregung sorgte. Im Refrain wird dann so lange Tütütjär gesungen, bis man verstanden hat, die Gute hat noch gar kein Auto und hat auch noch gar keine Grundlage dafür. Hat sich an diesen Wünschen in der Gesellschaft viel geändert? Viele junge Menschen träumen auch heute von einer Karriere, mit der sich eine passende Zukunft aufbauen lässt, mit den Werten eines Autos, Hauses, Baum und Familie. Und von dem guten Beruf, der hier für die Grundlage ist. An dem Punkt Grundlage sind wir wieder beim Bildungshunger und beim Wissensdurst. Ohne gute Grundlage, ob Frühstück oder Bildung, ist kein gutes Arbeiten möglich. Nun kommt es zu der Projektidee. Mit den Wünschen der Mobilität im Kopf, der Grundbildung und den Ausprobieren in verschiedenen beruflichen Bereichen ist folgende Idee entstanden. Ich beziehe meine offensichtlichen Defizite mit in ein Projekt ein und die des Angebotes vollkommen dahinter zu verstecken und gebe damit einen Maßstab vor, der nicht den Teilnehmer bewertet, sondern ihn durch diesen Vergleich motiviert. Wer heute Morgen aufgepasst hat, hat schon das Lenkrad gesehen, was ich mitgebracht habe. Und unser kommendes Projekt basiert auf Folgendem. Wenn ich Rennfahrer werden kann, kannst du lesen und schreiben lernen. Wir bauen einen Oldtimer mit Teilnehmern zum Rennwagen um. Es handelt sich um das Alpha Racing Team. Ich werde mich in dem Fahrersitz trainieren und Sie sehen allein schon an dem Punkt, es ist kein kurzfristiges Projekt. Nach den Vorgaben des Deutschen Motorsportbundes benötigt auch der Beifahrer eine Lizenz. Er muss das sogenannte Roadbook lesen können. Zudem muss er ein Minimum an Konditionen vorweisen. Neben der Präparation des Teams werden wir natürlich auch alles dokumentieren müssen und die Teilnehmer. Wir werden Pressetexte zusammenfassen müssen, Anmeldungen zu den Rennen ausfüllen, Anträge gemeinsam schreiben und Sponsorenanfragen erstellen müssen. Anfragen müssen gestellt werden, die öffentlichen Kanäle wie Instagram und Co. müssen bedient werden. Alles Aufgaben, die unsere Gruppe mit erledigen muss. Die Sponsoren müssen regelmäßig mit Informationen versehen werden. Und dabei werden wir bei den Veranstaltungen unterstützt vom Alpha-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung aus Münster. Wir starten offiziell im kommenden Frühjahr. In den Vorbereitungen haben wir nun schon die ersten Sponsoren mit an Bord. Als weitere Entwicklungsstufe des Projektes ist geplant, die Ergebnisse aus den Unterrichten nach den Erfolgsfaktoren der Lerner wissenschaftlich auszuwerten und als Fort- und Weiterbildungsangebot für Pädagogen aufzuarbeiten. Es gibt auch schon die ersten interessierten Universitäten. Was haben Sie heute gehört? Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass Bildungshunger und Wissensdurst keine Dickmacher sind, dass wir Stärken stärken und Schwächen unterstützen müssen und die richtige Ansprache, wie funktioniert Bildungsmarketing. Ich freue mich jetzt auf die anschließende Diskussion. Denken Sie bitte an den 6.12. und den Fachtag der beruflichen Grundbildung hier in Freiburg. Und ich danke für Ihr offenes Ohr.